willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement Podcasts. Heute sitze ich nicht in Rastatt, am Hauptsitz von Hauratschon, sondern in Satteldorf, einer der Hauptsitze von Leonard Weiss. Wir verstehen BIM als eine kooperative Arbeitsmethode, die wir gemeinsam mit allen am Bau Beteiligten weiterentwickeln wollen. Das ist ein Zitat von der Webseite von Leonard Weiss und genau deshalb sind wir heute hier, um über BIM zu sprechen. Ich spreche mit Michael Druckenmüller. Er ist zuständig für die BIM-Entwicklung und der perfekte Ansprechpartner für das Thema. Freuen Sie sich auf ein Gespräch über die Anfänge von BIM bei Leonard Weiss, Schwerpunkte im Leistungsspektrum, erkennbare Mehrwerte und wertvolle Ratschläge auch für kleinere Unternehmen. Hallo, Herr Druckenmüller.
Hallo.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ja, danke für die Einladung, dass ich da sein darf. Heute ganz andere Umgebung, auch für mich mal was anderes. Im schönen Studio hier in Satteldorf. Ja, wir sprechen über BIM. Ich habe das Zitat schon vorgelesen. Sie sind seit 11 Jahren bei Leonard Weiss, konnte ich rausfinden.
Ja, mittlerweile sogar schon ein bisschen länger. Meine Karriere begann als Werkstudent hier.
Okay.
Und seither beschäftige ich mich mit dem Thema BIM. Das treibt mich um, ist auch meine Herzenssache und versuche dieses Thema bei Leonard Weiss voranzubringen und ja, zu erklären.
Das heißt, schon von Anfang an sind Sie fürs Thema BIM verantwortlich oder haben Sie damit zu tun?
Genau, ich hatte das Glück, dass es bei Leonard Weiss den Weitblick gab, dass das ein Thema wird für die Zukunft. Mhm. Und meine Stelle, als ich begonnen habe bei Leonard Weiss, war zu 50%, sage ich mal, klassische Anwendungsbetreuung und 50% für dieses Thema BIM und Entwicklung. Und darüber bin ich eigentlich sehr glücklich, dass ich diese Chance hier bekommen habe und macht mir heute auch immer noch sehr viel Spaß.
Das heißt, was haben Sie für eine Ausbildung? Eine spezielle Ausbildung für BIM auch schon, oder?
Nein, während meines Studiums, ich bin Bauingenieur, war BIM eher ein Randthema. Natürlich so, ja, CAD, AFA-Software war schon ein Thema, hat mich auch im Studium schon begleitet und ich habe gemerkt, okay, diese IT-Affinität, das interessiert mich. Ich sah damals auch schon die Vorteile, wenn ich einfach Sachen digital erfasse und wenn ich sie ändere, nicht nochmal bei Neuem anfange. Ich hatte auch noch gelernt, von Hand zu zeichnen und saß öfters nachts und habe meine Zeichnungen korrigiert.
Okay.
Auch mit der Rasierklinge wird er vom Pergament gekratzt und dann habe ich gedacht, okay, das kann es nicht sein. Der Computer bietet einem hier sehr viele Vorteile und ich möchte mich in dem Feld weiterentwickeln, vertiefen, meine berufliche Karriere starten. Und dann war das durch diese Stelle schon ein bisschen Zufall. Ich hatte mich auch noch für Elektrotechnik und ursprünglich mal Maschinenbau interessiert und bin dann aber jetzt in der Bauecke gelandet und froh drüber.
Okay, und wie war damals dann der Stand hier beim Unternehmen?
Also als ich zu Leonard Weiss gekommen bin, gab es schon die ersten Gehversuche. Ich weiß nicht, ob man es schon immer BIM genannt hat, aber ja, modellbasiertes Arbeiten war schon ein Thema. Es gab im Haus 2 Kollegen, die sich damit beschäftigt haben, auch intensiver, die es auch schon genutzt haben. Und das hat so mein Interesse geweckt. Das hat gezeigt, okay, das ist nicht nur Theorie, es funktioniert in der Praxis. Und als das bei uns dann hier so ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, war das eben interessant zu sehen, die Kollegen, die klassisch arbeiten, hauptsächlich auf Papier. Und ein Kollege, dem die Möglichkeit gegeben wurde, das Ganze ja, modellbasiert zu machen. Ich bin dem damaligen Bereichsleiter sehr dankbar, dass er seine Mitarbeiter die Freiheit gelassen hat. Es hieß am Ende, nach 14 Tagen für die Kalkulation, brauchen wir das Ergebnis der Mengen. Wir müssen die prüfen. Ob du das von Hand machst auf Papier mit dem PC, ist mir erstmal egal. Ich weiß, der PC ist etwas teurer, aber für mich zählt das Ergebnis. Mhm. Und die Mitarbeiter durften selber entscheiden, wie sie arbeiten. Und von ihm habe ich auch dann so gelernt, oder das Zitat, zu Beginn ist man klassisch bei vielen Sachen, die wir tun, einfach schneller auf Papier. Von Hand was zu schreiben, zu zeichnen, das kann jeder.
Das Gelernte halt auch.
Genau, ich bin an keine Abhängigkeiten, Funktionen von Programmen gebunden, sondern ich bin komplett kreativ. Und spätestens, wenn ich das nochmal ändere Das war das, was ich zu Beginn gesagt hatte. Und nochmal überarbeite. Und es ist mittlerweile im Bauwesen der Standard. Es gibt Planungsstände mit XYZ-Index. Diese Änderung ist immer da. Und deshalb fand ich das dann eben so wichtig, dass man sagt, okay, es funktioniert. Am Anfang ist man langsamer, aber am Ende hat man eine bessere Qualität, ist schneller am Ziel bei Änderungen und es ist einfach nachvollziehbar und transparenter, als wenn ich das von Hand mache. Was
Ja.
ist denn der aktuelle Stand?
Das ist genau der Hebel, genau. Sie haben gerade schon das Stichwort Standard genannt. Sie sind auch Mitglied im Building Smart Verein. Sind Sie persönlich dort dann engagiert oder?
Also bei Building Smart direkt nicht. Das ist ein Kollege von uns bei Building Smart in einem dieser Fachgremien, die diese Standards weiterentwickeln. Aber natürlich bin ich bei den verschiedenen Anwendertreffen und im Bauhauptverband tätig zu dem Thema BIM und diese ganze Methodik weiterzuentwickeln. Es gibt da in Deutschland viele verschiedene Gremien, die daran arbeiten. Und man merkt, die haben alle das gleiche Ziel. Man trifft auch immer wieder die gleichen Leute. Und das ist eigentlich so das Schöne, man kann nicht in jedem Gremium irgendwie mit dabei sein, aber dieses Vernetzen, sich austauschen, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Ziel ist es ja, branchenweite Standards hinzubekommen, gerade auch von dem Verein, ne? Wie steht man da aktuell?
Ja, die branchenweiten Standards, in der Baubranche ist es etwas schwierig. Wir haben diese ständig wechselnden ja, Partner, das heißt, der Auftraggeber ist jemand anderes. Der Planer, der den Entwurf macht und der die Ausführung macht, ist ein komplett anderes Büro mit eigenen Standards und auch jede Bauunternehmung arbeitet anders. Es ist sehr, sehr schwierig, hier einen gemeinsamen Nenner zu finden und einen Standard. Mit Building Smart und deren Dateiformat und Standardisierung IFC ist es aber, finde ich, mittlerweile gelungen, einen Standard, um Daten auszutauschen, hinzubekommen. Das Format, was die anbieten, bietet sehr viele Möglichkeiten, was ich da an Daten abbilden kann. Und es bedarf aber ja viel Expertise, diese Formate richtig zu verwenden, richtig zu pflegen. Und oft bekomme ich dann in der Praxis gesagt, ja, das funktioniert ja alles gar nicht. Ja, das ist halt, man erwartet diesen einen Knopf, auf den ich drücke. Und dann kommt es fix und fertig raus, so wie ich es will, ohne dass ich da Eingaben beachten muss oder vielleicht auch mal mir überlegen, das, was ich da verlange, habe ich die Daten vorher eingegeben? Entspricht es diesem Schema, diesem Datenschema und verstehe ich überhaupt, was ich da tue? Für viele ist das ein bisschen so Blackbox und da muss man viel Aufklärungsarbeit leisten und ist aber sehr, sehr wichtig und momentan der beste Standard, den wir haben in der Baubranche, was jetzt der Austausch von digitalen Modellen, Plänen angeht, wo man sich auch, sage ich mal, weltweit drauf geeinigt hat.
Das Leistungs Spektrum bei Leonhard Weiß ist ja riesig, ne? Wenn ich mal auf die Webseite gehe, da gibt es ganz viele unterschiedliche, ja, Anwendungsfelder. Wo ist denn so der Schwerpunkt oder wo hat sich BIM mittlerweile am meisten durchgesetzt?
Ja, man muss sagen, diese BIM-Methodik, als wir damit begonnen haben, ich vermute, das war so ja, 2008 ungefähr, kam das Ganze sehr stark getrieben aus dem Hochbau. Einfach, weil man dort softwaremäßig schon ein bisschen weiter war, wie jetzt im Infrastrukturbereich. Man konnte Gebäudemodelle erzeugen. Das war technisch überhaupt nicht das Problem. Die Modelle mit Informationen anreichern und hatte dort schon die Werkzeuge auch bei uns im Haus, um es zu tun. Und man musste gar nicht mehr so viel ändern wie jetzt in den anderen Sparten. Und hatte auch das, ich sag mal, das Know-how im CAD-Umfeld, was jetzt Volumenkörpermodellierung angeht, ist einfach im Hochbau schon ein Stück weiter wie im Infrastrukturbau. Aber das liegt jetzt nicht, weil die Hochbauer das alles viel besser können wie die Tiefbauer, sondern die Anforderungen von außen sind einfach ganz andere. Ja, ich sage immer, ein Hochbau, eine Stütze, eine viereckige, die hat halt einfach nachher vier Seiten. Aber jetzt gehen Sie mal raus und modellieren eine Baugrube. Das ist nicht ein rechteckiges Loch. Es ist einfach viel komplexer, wird über Flächenmodelle gemacht. Und aus diesen Flächen jetzt wieder ein Volumen zu erzeugen, ist einfach mathematisch viel schwieriger. Deshalb tut man sich im Infrastrukturbereich da deutlich schwerer wie jetzt im Hochbau. Die hatten es einfacher und darum war das bei uns auch der Bereich, der hier ein Stück weit vorangegangen ist, wo sich es am ehesten etabliert hat. Und das Ganze eben in der Angebotsphase war für uns so ein Thema. Wir machen das als internen Prozess, um unsere Mengen zu prüfen, um qualifizierte Angebote abgeben zu können. Das war so bei uns der Einstieg, kann man sagen.
Das heißt aber, im Infrastrukturbereich tut sich was?
Im Infrastrukturbereich tut sich was, das ist richtig. Ich mache dafür schon länger auch hausintern ein bisschen Werbung, sage, beschäftigt euch mit dem Thema, da kommt was von außen. Die öffentliche Hand hat natürlich die Schwierigkeit, dort die Strukturen zu ändern, ist ein langwieriger Prozess. Da geht es darum, ich muss Richtlinien ändern, ich muss vielleicht auch gewisse Vertragsbedingungen, Gesetze anpassen. Und es ist einfach ein sehr langwieriger Prozess mit vielen Beteiligten. Angekündigt mit dem Masterplan ist es ja vom Verkehrsministerium schon lange, dass jetzt alles nur noch mit BIM geplant werden darf. Ich finde dieses Ziel auch sehr gut. Man braucht hochgesteckte Ziele. Die Realität aktuell, würde ich einfach ernüchternd sagen, sieht ein bisschen anders aus. Aber alle gehen jetzt in diese Richtung. Die öffentliche Hand ist da wirklich dran und auch die Planer und auch die Bauausführenden haben erkannt, okay, das hilft uns, wir können Sachen automatisieren, wir bekommen bessere Planungen und bringt uns im Bauwesen einfach auch ein Stück weit nach vorne. Und da finde ich, ist jetzt, ja, vor ein paar Jahren haben wir darüber diskutiert, oh BIM, im Tiefbau kommt es nicht. Mittlerweile gibt es diese Diskussion nicht, sondern die Frage ist aktuell nur, wie schnell kommt es und was muss ich können, was muss ich liefern können. Ja. Das ist für mich eigentlich jetzt nur noch die Frage, diese Methodik, dass ich was tut, auch bei den Prozessen, stellen die meisten nicht mehr in Frage.
Ja. Also wir spüren einen deutlichen Druck, ne, der sich aufbaut aktuell. Allein in den ersten 2 Monaten deutlich mehr an BIM-Anfragen wie im Vergleich zum ganzen letzten Jahr, sage ich mal. Da merkt man schon, dass das definitiv sich da was verändert.
Auch die Pilotprojekte, sage ich mal, sie werden mehr. Ja. Ja, vielleicht nicht in dem Maße mehr, wie wir uns das wünschen, weil man braucht einfach diese Praxiserfahrung, um Standards zu schaffen. Es tut sich wirklich was und es kommen immer mehr Projekte auf den Markt. Auch wir merken, dass es Anfragen gibt und auch die Kollegen bei uns sagen dann, oh, jetzt gibt es hier eine Ausschreibung, dort wird es gefordert. Können wir das? Wie können wir das? Und ich sage immer, ihr könnt beruhigt sein, wir haben genug Know-how im Haus, dass wir für die Zukunft gewappnet sind. Aber einfach die Leute mitnehmen, für das Thema ja auch ein Stück weit vielleicht begeistern und denen erklären, was bedeutet das für euch, ist ganz, ganz wichtig, damit die auch hier ja mit einem guten Gewissen an diese Projekte rangehen können. Mhm. Was kann BIM, was löst es vielleicht nicht, dass das einfach klar ist.
Das wäre jetzt so, ja, also wenn ich jetzt ein kleines Landschaftsarchitekturbüro bin, ein Planungsbüro bin, was haben Sie für einen Tipp, ne? Wie geht man an die Sache ran? Es gibt ja wirklich auch noch Büros, die damit noch gar keine Berührung gehabt haben, ne? Mit der BIM-Planung, mit der BIM-Datennutzung. Wie geht man ran?
Also bei uns im Haus ist so immer das Thema, sei Unternehmer im Unternehmen. Bei uns kommt es jetzt nicht vom Geschäftsführer, sondern die einzelne Abteilung erkennt einen Mehrwert, bekommt die Chance, was Neues auszuprobieren und merkt sehr schnell, ist es zielführend oder nicht. Ich muss ja immer überlegen, wie ich vorhin gesagt hatte, bei der Mengenermittlung das Ziel ist, ich brauche eine Liste, wo ich die Mengen geprüft habe. Das ist das Ergebnis. Und wie komme ich jetzt zu diesem Ziel hin? Und auch in der Planung, jetzt, ich würde nicht raten, einfach neue Software zu kaufen, allen Mitarbeiter die zu installieren, die gehen 3 Tage auf Schulung und dann jetzt
ganz
machen wir BIM.
Wie man halt sonst neue Tools einfährt. Ja.
Ich habe auch bei uns im Infrastrukturbereich Erfahrung mit diesem Thema und kann sagen, man darf da nicht zu viel versprechen. Es werden sich neue Rollen ergeben. Einen BIM-Modellierer gab es bei uns früher nicht. Das ist eine neue Aufgabe, Rolle.
Wie viel gibt es jetzt davon?
Oh, es ist schwierig zu sagen, weil das ist bei uns diese Rolle, die machen auch noch ein bisschen andere Aufgaben. Spontan hätte ich jetzt behauptet, wir haben da sicher 30, 40 Leute so um den Dreh, wo das wirklich jetzt fast Fulltime machen, dieses Thema, also Gebäudemodelle oder beziehungsweise mit der BIM-Methodik zu arbeiten, nenne ich es jetzt mal. Das sind nicht nur welche, die jetzt Modelle zeichnen, sondern auf einmal merke ich, der mir einen Plan zeichnet oder ein Modell erstellt, der braucht nicht nur Ahnung von der Software, mit der er zeichnet, sondern wir merken, der muss ja das mit Informationen anreichern. In der Vergangenheit war das nie ein Thema, dass der Ahnung haben muss, wie wird bei uns kalkuliert, welche Eigenschaften hat dieses Objekt, sondern da hieß es, zeichne das, hier hast du eine Skizze, tue das, und auf einmal sind jetzt die Modellierer bei uns sehr wichtige Leute, die wissen müssen, wie wir bauen, weil das, was sie da eingeben an Attributen, direkte Auswirkung hat auf das, was der nächste Kollege mit diesen Daten macht. Das heißt, wenn die nicht die richtige, die richtigen Abmessungen, Eigenschaften, den richtigen Bitumen definieren, dann landet er halt nachher auch in den Ausschreibungstexten falsch. Das heißt, die brauchen viel mehr Know-how, auch in diesem Feld. Und es ergeben sich neue Aufgaben, es fällt vielleicht was weg. Und auch wann ich diese Informationen reinbringe in mein Projekt, das verschiebt sich dadurch ganz arg. Und die Qualität, habe ich ja vorhin gesagt, wird besser der Planung, weil ich kann Sachen nicht mehr verstecken. Ich brauche die Informationen, damit es eben auf dem digitalen Prozess nachher weitergeht. Und die größte Hürde zu Beginn, würde ich jetzt behaupten, ist das Thema Standards, Stammdaten im Büro. Wir starten immer wieder mit Kollegen, als wäre das ein kleines neues Büro. Das sind Abteilungen dann mit 3 Leuten, mit 5 Leuten, mit 10 Leuten, die auch sehen, oh, die anderen machen das. Das ist ja super, wir wollen das auch. Die starten sehr motiviert und dann irgendwann kommt dieser Moment, wo man merkt, oh, das funktioniert ja alles gar nicht. Und wenn man dann mal mit denen in Diskussion geht, dann merkt man, okay, ja, bisher war es halt so, jeder von uns hat seinen Stamm an Daten, mit dem er gearbeitet hat, hat natürlich eine gute Leistung abgeliefert. Und jetzt aber auf einmal müsste ich ja 3 Prozesse, die unterschiedlich laufen, irgendwie digitalisieren, automatisieren. Das kriegt man nicht mehr hin. Und dann kommt das Ganze ins Stocken und man merkt eigentlich, das, was man in der Vergangenheit versäumt hat, sich abzustimmen, einen Standard zu schaffen, das fällt einem jetzt auf die Füße, liegt aber nicht an der BIM-Methodik, sondern bei allem, was wir automatisieren wollen. Ja, das geht eben nur mit Standards und das ist die größte Herausforderung für die Unternehmen, würde ich jetzt behaupten, oder Abteilungen, mal seinen eigenen Grundstock an Basisdaten aufzubereiten, zu vereinheitlichen und auch sich abzustimmen. Das ist so.
Also Prozesse und Daten eigentlich sind genau, ne, die erstmal.
Prozesse und Daten, das ist so das Grundgerüst, das ich anpacken muss und dessen muss ich mir eben bewusst sein. Das kann ich auch noch tun, ohne dass ich jetzt nach der BIM-Arbeitsmethodik arbeite, sondern ich kann sagen, das mache ich jetzt zuerst und dann darauf baut alles auf.
Brauche ich aber auch erstmal jemanden, der weiß, ne, wie Daten dann aufbereitet sein müssen, wie die Prozesse aussehen sollten im besten Fall.
Ja, wobei das
dann fast, also am besten mit einem externen Berater arbeiten oder?
Externe Berater können unterstützen, was dann nachher die Werkzeuge angeht. Aber die unternehmensinternen Prozesse hat sich bei uns gezeigt, wir hatten auch mehrere Berater zu gewissen Themen da. Meistens war es dann so, dass die schlauer gegangen sind als wir aus dem Termin. Die hatten von uns viel Know-how mitbekommen. Wie arbeitet denn eine Baufirma? Was sind denn unsere Randbedingungen? Und das, was die uns gezeigt haben, war ein bisschen vielleicht, wie die Software funktioniert. Aber wir mussten unseren Prozess trotzdem nachher für uns umstellen, optimieren, mussten die Rollen definieren. Das macht kein Externer. Der gibt eine Empfehlung, aber nachher braucht es die Entscheidung und einfach die Klarheit, der Abstimmung der Kollegen, der Mitarbeiter, sich auf einen Standard zu einigen. Ganz fatal ist, man einigt sich auf einen Standard, damit wird entwickelt, alle haben genickt und dann nachher denkt jeder, okay, ich mache trotzdem meins weiter und dann kommen viele Sachen auf im Nachgang, wo man sich dann einigen muss, obwohl man das Ganze schon aufgebaut hat und beginnt dann wieder zu ändern. Also das ist immer was, wo ich auch bei uns hausintern sage, es ist zwar unangenehm zu Beginn, einfach diese Diskussion zu führen, wie sollte so ein Standard aussehen, aber es spart einfach jede Menge Zeit nachher im Doing, wenn ich erstmal losgelaufen bin und muss mich dann wieder auf was committen oder merke, okay, das passt doch nicht, dann ist es sehr aufwendig. Und ja, in diesem ganzen Änderungs-Change-Prozess ist es einfach, ja, tut der Sache nicht gut, weil dann heißt es ja, die Methodik hat ein Problem. Hm. Und eigentlich ist es eher das Thema, ja, meine Basis passt nicht.
Also auf jeden Fall auch, würden Sie empfehlen, in kleineren Gruppen, Teams, intern zu arbeiten, erstmal Know-how aufzubauen, Daten zu bereinigen oder aufzubauen, je nachdem.
Genau,
und
ja,
Prozesse ich würde zu schaffen, bevor man überhaupt die Tools anschafft und
was sich bewährt hat, mal ja, Praxiserfahrung sammeln. Das heißt, okay, Empfehlung wäre, jetzt machen wir doch mal ein Projekt mit der neuen Methodik. Mhm. Dafür brauche ich wahrscheinlich Software. Mittlerweile wird alles gemietet. Also der finanzielle Rahmen hält sich in Grenzen. Mhm. Was natürlich Aufwand ist, die Mitarbeiter zu schulen. Ja. Und dann mache ich eben mal mein erstes Projekt. Und es dauert länger wie bisher. Das ist bei jeder Veränderung so. Und beim zweiten und dritten merke ich einen riesen Fortschritt einfach. Es ist doch gar nicht mehr so aufwendig. Die Kollegen wissen schon, wie es funktioniert. Und man erkennt dann sehr schnell für sich, was bringt mir einen Mehrwert und was ist eher Marketingversprechen. Mhm. Und da muss man dann auch ehrlich zu sich sein. Und ich empfehle, ja, dieser BIM-Blumenstrauß, wenn jemand kommt und sagt, ich mache die 20 BIM-Anwendungsfälle, bei diesem Projekt, das ist zum Scheitern verurteilt, das wird nicht funktionieren, sondern wirklich, wo habe ich die größte Wertschätzung oder beziehungsweise Wertschöpfung bei mir im Unternehmen, was habe ich selber in der Hand, weil zu schimpfen, dass mein Lieferant, Planer mir die Daten nicht liefert, das bringt ja nichts und da komme ich auch nicht voran, weil das wird er morgen auch nicht tun. Ich kann ihn zwar höflich darum bitten und wenn er sagt, nö, dann was mache ich dann? Dann mache ich nichts mehr. Also erstmal die internen Prozesse und gucken, wo habe ich einen Mehrwert und auch bei Sachen ehrlich sein, wo ich merke, ich habe keinen Mehrwert. Es ist zwar schön Marketing, ich kann es mal tun, aber dann nicht zu sagen, liebe Mitarbeiter, liebes Unternehmen, das bringt euch was, das bringt euch voran, sondern das bringt dann oft nur mehr Arbeit und alle sind mehr oder weniger frustriert. Weil nachher am Ende vom Tag zählt eben der wirtschaftliche Erfolg und den machen wir nicht durch Fleißarbeit, die keiner braucht und die nicht zum Ziel führt.
Und jetzt aus der Erfahrung raus, was sind so die ersten Mehrwerte, die man generiert?
Ja, die ersten Mehrwerte, aktuell ist es so, wir bekommen jetzt, wie Sie ja gesagt haben, immer mehr Modelle während der Ausschreibungsphase. Wir erzeugen selber immer mehr Modelle und einfach die Nutzung der aktuelles vorhandenen Daten, das ist für uns ein Riesenhebel. Wir merken, die Nachfrage seitens der Baustellen, Poliere, Bauleiter ist da. Die sagen, ich habe doch hier jetzt ein Modell. Der Kollege hat mir das gezeigt, wie kann ich das jetzt verwenden? Was bringt mir das? Ich hatte letzte Woche eine Schulung gegeben zu Viewern für BIM-Modelle. Da waren interessierte Bauleiter und Abrechner da und denen hat man einfach mal gezeigt, die haben ihr eigenes Projekt mitgebracht. Wie kann ich mir da einen Schnitt legen? Wie kann ich filtern? Wie kann ich Attribute rauslesen? Und die fanden das alle nach diesen 3 Stunden echt super und haben gesagt, oh, das hat mir jetzt so viel gebracht. Jetzt verstehe ich, was ich damit tun kann. Ich habe eine Erleichterung für meine Arbeit. Das ist ganz wichtig. Also nicht nur, sie können jetzt diesen Führer bedienen, sondern was muss ich machen? Ich muss Mengen auswerten. Ich muss mir an einer gewissen Stelle einen Schnitt durchlegen, weil es in der klassischen 2D-Planung halt an der Stelle keine Zeichnung gibt. Mhm. Wie sieht es dort aus? Das war ein Projekt mit vielen konischen Objekten und dann kann ich halt schneiden, wo ich will und ich kann es nutzen für die Baubesprechung, für die Kommunikation. Und das ist so der größte Mehrwert, wo ich jetzt sehe, den man schnell in die Breite bekommt, einfach diese Modelldaten zu nutzen, für die Kommunikation.
Transparenz,
dann, ja. Genau. Und aber auch das Verständnis. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal so einen Bewertungsplan sich angeschaut haben mit den ganz vielen Eisen. Mhm. Man braucht schon ein bisschen Erfahrung, dass man weiß, wie sollen die verlegt werden, weil da ist ja nicht jedes einzeln gezeichnet, sondern immer idealisiert, schematisch dargestellt oder auch Unterzüge in Stützenmünden oder im Tiefbau. Wenn ich jetzt denke, die Entwässerung, wie rum läuft denn jetzt mein Gefälle, wo kreuzen die Leitungen an so einem Modell, da muss ich keine Ahnung haben vom Bau und ich erkenne sofort, ob es funktioniert oder ob es da eine Kollision gibt. Also einfach zwei Leitungen kreuzen, da brauche ich keine Bauerfahrung. Jeder würde sagen, okay, das funktioniert wohl nicht. Und selbst die Erfahrenen erkennen jetzt mit diesen Modellen viel schneller diese Problemstellen, wie bisher aus 2D-Plänen die Pläne übereinander legen. Der Standard ist bei uns heute leider in Deutschland noch 2D und im PDF-Dateiformat mit fehlenden Angaben, nicht aktuell. Und anstelle, dass ich jetzt 10 Spartenpläne übereinander lege, habe ich ein Modell, wo ich mir diese Sparten zusammenführe und eben Kollisionen erkennen kann, Lösungsansätze vielleicht auch erarbeiten in der Baubesprechung, im Team, in der Planung und sage, okay, kannst du das hier ein bisschen schieben? Dann würde das so und so aussehen. Ich kann auch mal schnell eine Variante mir überlegen und komme dadurch sehr schnell, ja, zu einer Lösung, zur Kommunikation, Informationsaustausch. Und das ist aktuell bei uns auch im Haus der größte
Der größte
Hebel.
Hebel, okay.
Ich brauche nicht eine Spezialschulung, keine spezielle Software. Und die Leute können es, weil es ja ein bisschen intuitiv ist, sehr schnell anwenden. Das ist ja so der Hauptpunkt. Und natürlich kann man vielleicht noch sagen, auch das Thema, ja, Expertenwissen für dieses ganze Thema. Wenn ich da ein Wissen aufbauen will, müssen die Leute natürlich auch die Zeit bekommen, sich da weiterzuentwickeln. Und in unserer Baubranche ist es halt leider so, die 35-Stunden-Woche ist eher ein Wunsch. Es ist einfach viel zu viele Einflüsse, die auf die Kollegen auf der Baustelle einprasseln. Und die brauchen einfache Tools,
Ja.
mit denen sie klarkommen. Die schicke ich nicht eine Woche auf ein BIM-Seminar und dann, wer betoniert in der Zeit? Wer
Ja,
kümmert sich
klar.
um die Projekte? Und ist das Wissen, das ich in einer Woche vermittle, dann überhaupt nachher noch präsent und können sie es verwenden? Das ist so auch ein Thema, was wir vielleicht gelernt haben, nicht die Leute zu überschulen, sage ich jetzt einfach mal, und sie kommen dann wieder in ihr Projekt,
Ja.
wo es kein Modell gibt. Ich brauche niemanden schulen, der es nicht am nächsten Tag bei seinem Projekt
Genau, ich
anwendet.
glaube, das ist der Punkt, ne? Diese breite Schulung ohne einen konkreten Fall vorhanden zu haben, die
Genau.
verpufft, ne? Wie bei so vielem Neuem.
Und das ist einfach so bei den Modellführern auf den Baustellen, die haben die Modelle, da macht es Sinn. Und wer keins hat, muss halt schauen, ne, beim nächsten Projekt vielleicht. Das ist so einer der Mehrwerte.
Okay. Ja, Wahnsinn, wie viel Erfahrung da spricht einfach schon bei Ihnen. Also das ist schon viel wert. Eine kleine Abschlussfrage habe ich noch, gerade jetzt auch für uns als Hersteller. Was sind so ja, Anforderungen aus Ihrer Sicht an Hersteller zum Thema BIM, Datenlieferung, aber auch Zusammenarbeit, Service drumherum?
Die Empfehlung wäre, bleiben Sie offen, fixieren Sie sich nicht auf irgendwelche speziellen Dateiformate von Herstellern, weil selbst wir im Haus haben 10 verschiedene CAD-Systeme im Einsatz, wo der Datenaustausch wirklich eine Herausforderung ist. Und ja, mit Building Smart und IFC ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, ein offenes Format. Und was eben der Markt vielleicht auch ein Stück weit fordert, dem nachzukommen, aber nicht in 100% Perfektion mit allem, sondern das entwickelt sich auch weiter. Und ja, wie die Baubranche mit unseren Auftraggebern, bleiben Sie flexibel, wer denn morgen kommt und was von Ihnen möchte.
Ja, das ist tatsächlich eine Erfahrung, die wir auch schon gemacht haben. Ja, man muss grundsätzlich flexibel bleiben bei dem Thema. Ne? Es kommen ja auch immer wieder, oder es kommen ja jetzt auch erst die größeren Regelwerke, die größeren ja, Gesetzgebung, Vorgaben. Ne? Die sind ja noch gar nicht klar. Das heißt, alle Daten werden immer wieder überarbeitet werden müssen, alle ja, Vorgehensweisen werden sich immer wieder verändern.
An sich ist es ja ein bisschen so dieser Teufelskreis. Vorhin sprach ich von Standardisierung und damit ich was automatisieren kann. Jetzt sage ich, oh, macht nicht zu viele Standards. Das fällt euch nachher wieder auf die Füße, weil ihr dann wieder alles überarbeiten müsst, da diesen Spagat zu finden,
Ja.
den richtigen Weg. Das ist, glaube ich, aktuell die Herausforderung. Und ja, aus Bauunternehmen würde ich jetzt behaupten, wir sind jetzt mittlerweile auch in ins Märkten unterwegs, wie jetzt im Strom, Netzausbau. Das sind ganz andere Herausforderungen, die da auf einmal an uns herantragen. Ich hatte immer gedacht, naja, im Tiefbau, dann plane ich halt eine Außenanlage, dann plane ich halt einen Gittermast, das ist Stahlbau. Und dann kamen die Kollegen zu dem Thema ums Eck und haben mich belehrt, das ist wieder so eine spezielle Sparte und Nische mit ganz speziellen Anforderungen, auch was Dateiformate und Software angeht. Von der Software habe ich vorher noch nie was gehört. Und dann wirft es wieder alles, was man bisher als Standard hatte, über den Haufen und muss mal gucken, wie kann man das anbinden. Und ja, ich sag mal, der gute BIM-Manager, der Koordinator, der jongliert mit den Daten, die er hat bei jedem Projekt und guckt, was passt jetzt für dieses Projekt vom Setting, was die Software angeht, am besten, auch in der Kommunikation. Und ganz wichtig ist auch, frühzeitig jetzt bei Bauprojekten einfach alle Beteiligten mit einzubeziehen, gewisse Sachen schriftlich festzuhalten, wie jetzt mit AIA und BAP. Das ist so der Wunsch, dass man das vertraglich macht, ist momentan auch bei uns noch eher die Ausnahme. Aber wenn ich mit meinem Planer was vereinbare, so früh wie möglich, einfach zu sagen, mit dem Dateiformat, diese Informationen lieferst du, wie kann ich sie dann wieder einlesen, auch vielleicht mal, bevor es losgeht, eine Testdatei auszutauschen, ob die Systeme kompatibel sind, dann vielleicht ein bisschen nachzujustieren, dass es einfach klar ist, was macht Planer A und Planer B und wie kriegt man das nachher zusammen. Ja. Die Praxis zeigt momentan, jeder Fachplaner plant für sich, sagt dann, okay, ich kann BIM, und dann merkt man so nach der Hälfte vom Projekt, wenn man das erste Mal versucht, die Planungen zusammenzuführen, oh, das wird schwierig, weil ein paar grundlegende Sachen eben unterschiedlich sind, und dann wieder sein Projekt aufzurollen, ist unheimlich schwer und kostet sehr viel, viel Zeit.
Okay. Ja, also rechtzeitig drüber sprechen, ja.
Genau. Und vielleicht ist noch ein Punkt mit diesen Fachplanern auch, es gibt halt Fachmodelle, dieses eine BIM-Modell, an dem ich alle Daten einpflege, das man auf diesen Hochglanzbroschüren sieht, das wird es in der Realität nicht geben. Es sind immer Fachmodelle, die ich nachher zusammenführe, und auch ein Modell vom Architekten ist da, um für den Entwurf, für die Visualisierung, um die grundlegenden Funktionen des Gebäudes zu beschreiben. Wenn wir jetzt aber das Ganze bauen, dann teilen wir das anders. Wir verwenden vielleicht Fertigteile, was vorher in Ortbeton gedacht war, und auf einmal muss ich meine Objekte anders aufteilen. Und das wird nie zusammenpassen können, sondern ich habe dann eben einmal das Architekturmodell, das Modell vom Tragwerksplaner, und wir haben bei uns noch wir nennen das Kalkulationsmodell. Das ist auch von der Genauigkeit anders wie dieses Ausführungsmodell, nach dem wir nachher bauen. Und es ist ganz wichtig, dass die Leute das verstehen. Ich kann ja in der Kalkulationsphase für ein Bauunternehmen, eine der wichtigsten, nicht so im Detail alles modellieren, bis auf die Sockelleiste. Das ist für uns nachher nicht zielführend. Wir haben 14 Tage Zeit. Ich brauche schnelle Ergebnisse. Und es ist natürlich, dieses Modell ist ungenau. Es fehlen Sachen. Es ist keine, in dem Sinne nicht die Planung, aber es ist für den Zweck, ein Angebot abzugeben, einen Preis zu nennen, völlig ausreichend. Und ich sage immer auch zu den Kritikern, zu dieser BIM-Methodik, wenn wir jetzt Modelle machen, die erwarten dann diese 100%. Und ich sage, jetzt machen wir es doch einfach genauso schlecht wie bisher. Und dann sind wir doch genauso gut. Und wenn wir noch ein bisschen mehr können, ist es doch schön. Aber ihr erwartet jetzt, sobald ich sage BIM, 100% Lösung, alles funktioniert, alle Details sind drin, aber selber von Hand ziehe ich ein Rechteck auf, alle Öffnungen sind mir egal, auch wenn ich einen Graben habe, dann ist halt, ich mache einfach mal so eine mittlere Länge, weil ich kann sie ja im Tiefbau auch nicht vielleicht so exakt bemessen. Ich mache was idealisiert, vereinfacht, und es ist für diesen Anwendungsfall völlig okay, und ich brauche da nicht diese Details. Und das ist auch ein Punkt, den Sie vielleicht mitgeben können. Ja, es gibt nicht das BIM-Modell, wo alles drin steckt, sondern je nach Anwendungsfall muss ich es eben anpassen und für mich festlegen, was muss rein und was brauche ich vielleicht auch nicht.
Ja, also wirklich total interessante, finde ich, wertvolle Einblicke heute auf jeden Fall. Ne? Vielen Dank dafür, Herr Druckenmüller. Wir sind am Ende der Zeit.
Sehr gerne.
Ich glaube schon, dass die Folge unheimlich auch Lust und Spaß an dem Thema gezeigt hat bei Ihnen. Und trotz vieler Projekte, trotz ja auch vieler sicher schwierigeren Themen, auch die Implementierungsphase immer beinhaltet, ne, immer ein Stück weit anspruchsvoll. Aber ja, wichtig war uns, Neugier zu wecken, Einblicke zu geben, Erfahrungen auszutauschen, sodass sich auch kleinere Unternehmen auf den Weg machen. Denn es ist ja nicht die Frage, machen wir das in Zukunft oder nicht, sondern wann sind wir bereit, auch wirklich da mit einzusteigen.
Genau, das könnte ich so komplett unterstreichen. Und vielen Dank für die Möglichkeit, es hier etwas, vielleicht auch meine Meinung, die persönliche Meinung ein bisschen mit reinzubringen und Mut machen für das Thema. Und für mich ist das ein bisschen so eine Herzenssache, wo ich gerne drüber berichte.
Schön. Ja, also es gibt, glaube ich, ja auch gar nicht so wahnsinnig viele Menschen, ne, die so viele Jahre Erfahrung in dem Thema schon haben. Das ist ja auch oft.
Genau.
Also von dem her, vielen Dank.
Sehr gerne.